ARD.
Natürlich wünsche ich mir sehr, dass alle Soldaten nach Hause zurückkehren und ihre Angehörigen wiedersehen können. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass in Zukunft alles noch schlimmer sein könnte, als es jetzt ist.
So schonungslos beschreibt ein 15-Jähriger die Situation in Saporischschja.
Und wir müssen ja auch wieder über neue russische Attacken auf das verbliebene ukrainische Gebiet berichten.
Auch von den Friedensberatungen in London erreichen uns noch keine Hinweise auf einen Durchbruch.
Die Vereinten Nationen haben die Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen untersucht.
Die Ergebnisse der Studie rufen internationale Kritik hervor.
Und auch in Israel selbst verstärkt sich der Streit um den Kriegskurs der Regierung.
Hallo, ich bin Milat Kupay.
Und ich bin Ulrike Ufer aus der Nachrichtenredaktion.
Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Leider müssen wir auch heute wieder anfangen mit Berichten über Kriegsopfer in der Ukraine, heute in der Region Dnipropetrovsk.
Ja, dort sind laut den Behörden mindestens 9 Menschen ums Leben gekommen, wieder durch eine Drohnenattacke. Der zuständige Gouverneur spricht außerdem von 30 Verletzten. Das russische Militär hat demnach in der Bergbaustadt Mahanetz einen Bus mit Arbeitern getroffen. Die Zahl der Toten und Verletzten könnte demnach noch weiter steigen. Und verwundet in einem Kriegsgebiet zu liegen mit unzureichender medizinischer Hilfe, ich mag mir das nicht ausmalen, an solche Gedanken kann sich niemand gewöhnen.
Ganz genau, auch wenn ich unmittelbar Angriffen ausgesetzt ist, hat ja richtigen Stress und sei es dabei, das völlig unsichere Leben zu planen. Uns erreicht dazu eine eindrückliche Reportage aus der südostukrainischen Stadt Saporischschja.
Ja, Saporischschja gehört ja zu den 5 ukrainischen Bezirken, die Russland formal annektiert hat, also für sich beansprucht. Hier, rund 30 Kilometer von der Front entfernt, leben auch junge Menschen. Viele von ihnen sind tatsächlich aus besetzten Gebieten oder frontnahen Dörfern hierher geflüchtet. Sie suchen Kontakt zueinander, beispielsweise in Jugendzentren. Auch psychologische Hilfe wird angeboten, denn der Dauerstress und Traumata machen früh erwachsen. Jerzy Sobota und Alexander Palikot berichten uns über Ängste und Hoffnungen der jungen Menschen.
Eine Gruppe von Zehntklässlern. Sie gehen alle in die gleiche Klasse, doch sehen sie sich kaum, erzählt Anna. Die meiste Zeit verbringen sie zu Hause, denn ein großer Teil des Unterrichts findet übers Internet statt. Die Schule hat einen Bunker. Dort lernen sie hin und wieder, sagt Varvara. Aber sie würde sich gern öfters mit ihren Klassenkameraden treffen. Die Schüler sind 15 und 16 Jahre alt. Sie gehen ins Gymnasium Nummer 71 in Saporischschja, im Südosten der Ukraine. Die Industriestadt ist größer als Nürnberg. Keine Autostunde südlich von hier verläuft die Front. Heute besuchen die Schüler ein neues Jugendzentrum im 25. Stadtbezirk. Kurz vor Weihnachten wurde es eröffnet. Dem 15-jährigen Georgi gefällt es hier. Ein einstöckiges Gebäude im Bauhausstil, Konstruktivismus der 1920er Jahre. Weiß bemalt und frisch renoviert, sticht es vor den grauen Plattenbauten hervor. Gegründet wurde es mit Hilfsgeldern von UNICEF und der deutschen KfW-Bank, erzählt Konstantin Juchimenko. Er hat den Jugendtreff eröffnet, um der sozialen Isolation der Jugendlichen in der Stadt entgegenzuwirken. Die entsteht nicht nur durch den Fernunterricht und die wenigen Freizeitangebote. Rund 50.000 junge Menschen sind neu in der Stadt. Das sei ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen in Saporischschja. Sie sind Flüchtlinge aus den umliegenden Ortschaften. Sie sind vor der russischen Okkupation geflohen oder vor heftigem Beschuss in der Nähe der Front. Sie müssen erst heimisch werden in ihrer neuen Stadt, sagt Juchimenko. Die jungen Leute sehen reifer aus und verhalten sich reifer, als sie es tatsächlich sind. Sie erleben Traumata und sind schon früh gezwungen, wichtige Entscheidungen zu treffen. Obwohl sie nach außen hin fest und zuversichtlich wirken, zweifeln die jungen Menschen oft an sich selbst. Sie stehen vor schwierigen Entscheidungen.
Молодь дуже часто сумнівається, молодь часто стоїть перед складним вибором, що їй робити.
Wollen sie studieren oder arbeiten? Wollen sie in Saporischschja bleiben, nach Kiew ziehen oder in eine der Universitätsstädte im Westen der Ukraine oder ganz ins Ausland? Obwohl fast 80% der Jugendlichen die Stadt verlassen wollen, kämen fast alle wieder hierher zurück, sagt Juchimenko. Auch der 15-jährige Georgi will gehen. Er legt bald einen SAT-Test ab, um sich an amerikanischen Universitäten zu bewerben. Weil dort die Ausbildung besser ist, sagt er. Hier in Saporischschja treibt ihn aber vor allem eines um. Natürlich wünsche ich mir sehr, dass alle Soldaten nach Hause zurückkehren und ihre Angehörigen wiedersehen können. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass in Zukunft alles noch schlimmer sein könnte, als es jetzt ist. Viele Kinder und Jugendliche haben Väter, Onkel oder Tanten bei der Armee. Die Wirklichkeit des Krieges belastet, die Russen sind nah und die Zukunft ist ungewiss. Die Sorgen kamen mit dem Beginn der russischen Invasion, sagt Varvara. Sie war damals 13. Am Anfang standen wir alle furchtbar unter Stress und wussten nicht, wie wir uns verhalten müssen und was wir tun sollen. Einige von uns gingen ins Ausland, andere blieben hier. Aber ich glaube, der Krieg hat uns vereint. Die 16-jährige Anna versucht, ihre Jugend trotzdem weiterzuleben, obwohl im Krieg alles anders ist. Das Leben hat sich im Vergleich zu der Zeit vor der großen Invasion und vor der Pandemie wirklich sehr verändert. Aber wir alle wollen leben. Wir wollen unsere Jugend erleben, denn es ist doch die schönste Zeit unseres Lebens. Wir müssen aktiv bleiben, wir müssen weiterleben, auch wenn es manchmal hart ist und wir alle gestresst sind. Wir alle haben Angst, aber wir haben keine Wahl. Stress und traumatische Erlebnisse können die Jugendlichen auch im Jugendtreff besprechen. Eine Art Gruppentherapie mit Knete und Tee. Etwa 10 Jugendliche kämen regelmäßig, sagt Mitarbeiterin Anna Michailowna. Wir haben uns den warmen Kreis überlegt. Dort kommen junge Menschen zusammen und können sich ganz einfach frei mit Gleichaltrigen und einem Psychologen unterhalten. Anna Michailowna ist für das Freizeitprogramm zuständig. Sie ist selbst erst 20 und weiß, wie sich die Jugendlichen fühlen. Es gibt hier alles, was unbeschwert Spaß macht. Eine Playstation, Yogakurse, eine kleine Bibliothek mit Jugendliteratur. Etwas Normalität in der Frontstadt, 30 Kilometer vor den russischen Linien. Es gibt hier großartige Möglichkeiten. Sie sind da, man muss nur danach suchen. Wenn man es nicht macht, wird es immer Leute geben, die sagen, dass es hier schlecht läuft. Aber dann hat man sich wahrscheinlich einfach nicht genug bemüht. Dass es eine Zukunft gibt in dieser Stadt, daran glaubt die Schülerin Anna. Wir sind Saporischschja, wir sind Ukrainer. Und wir sind alle frei und werden uns immer nach Freiheit und nach Unabhängigkeit sehnen. Wir wissen, dass wir in der Ukraine leben. Wir wollen unseren Sieg und die Freiheit unserer Stadt und unseres Landes.
Soweit Eindrücke von Jerzy Sobota und Alexander Palikot. Es wäre ja auch den jungen Menschen so sehr zu wünschen, dass es eine diplomatische Lösung für all die offenen Fragen gibt. Aber aus London gibt es ja auch eher verhaltene Signale.
Genau, die Beratungen in der britischen Hauptstadt über den Krieg in der Ukraine sind leider deutlich weniger hochrangig besetzt als zunächst angenommen. Ein Treffen der eigentlich wichtigen Außenminister sei verschoben worden, heißt es aus London. Stattdessen werde auf Beraterebene miteinander gesprochen. Naja, Präsident Selenskyj hatte ja schon vor dem Treffen ausgeschlossen, dass die Ukraine Gebiete abgibt. Medienberichten zufolge erwarten die USA aber, dass Kiew solche Zugeständnisse an Moskau macht, um einen Frieden zu ermöglichen. Also nach einem schnellen Durchbruch klingt das alles nicht.
Schauen wir also in den Gazastreifen. Dort hat sich die Lage der Zivilbevölkerung seit Mitte März dramatisch verschärft. Das berichten die Vereinten Nationen. Das UN-Nothilfebüro sagt, die humanitäre Hilfe werde durch israelische Militärangriffe massiv behindert. Seit mehr als 50 Tagen würden Lieferungen von Hilfsgütern blockiert.
Ja, zudem gehen die Vereinten Nationen davon aus, dass etwa 500.000 Einwohner von Gaza erneut vertrieben wurden, nachdem Israel seine Angriffe wieder aufgenommen hat. Schauen wir doch mal, wie die UN zu dieser Einschätzung gekommen sind. Von mehr als 40 internationalen und palästinensischen Organisationen haben offenbar fast alle angegeben, dass sie ihre Hilfe seit Wiederbeginn der israelischen Angriffe am 18. März einstellen oder massiv einschränken mussten.
Wie müssen wir uns das denn konkret vorstellen?
Also, die Hilfsorganisation Oxfam etwa teilte mit, es gebe kaum noch sauberes Trinkwasser, da Anlagen bombardiert wurden oder nicht mehr funktionieren. Und das, seit die letzten Stromleitungen gekappt wurden, die für den Betrieb der sanitären Anlagen benötigt werden. Notstromaggregate seien wegen erschöpfter Treibstoffvorräte nur selten in Betrieb. Die Preise für die wenigen verfügbaren Lebensmittel sind demnach rasant angestiegen und viele Menschen von extremem Hunger bedroht. so Oxfam.
Und was sagt denn die israelische Regierung dazu?
Israel wirft der Hamas vor, sie habe Hilfsgüter mit Gewalt unterschlagen und verkaufe diese zu überhöhten Preisen an die Zivilbevölkerung.
Und wie fallen denn die internationalen Reaktionen auf diese Untersuchung der Vereinten Nationen aus?
Die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien kritisieren insbesondere die Blockade von Hilfslieferungen für den Gazastreifen. Die Ressortchefs haben eine gemeinsame Erklärung aufgesetzt. Darin nennen sie die israelische Entscheidung, den Zugang von Hilfsgütern nach Gaza zu blockieren, untragbar. Zudem seien Israels Pläne nicht akzeptabel, nach dem Ende des Kriegs im Gazastreifen zu bleiben.
Und ein israelischer Minister wird ja offenbar ausdrücklich angesprochen.
Genau. Nicht akzeptabel, heißt es aus Berlin, Paris und London, auch mit Blick auf die Äußerungen des israelischen Verteidigungsministers Katz. Der hatte nämlich die ausbleibende Lieferung von Hilfsgütern als Druckmittel gegen die im Gazastreifen herrschende Terrororganisation Hamas bezeichnet. Israel ist aber ganz einfach nach internationalem Recht verpflichtet, die Versorgung der Zivilbevölkerung in dem Kriegsgebiet zu ermöglichen.
In Israel selbst stehen die Bürger ja auch nicht alle wie ein Mann hinter dem Kurs der Regierung.
Nein, wir haben ja schon mehrfach die Bilder von großen Demonstrationen gesehen und unsere Korrespondenten sagen ganz klar, Teile der Politik und der Gesellschaft in Israel streiten über den richtigen Kurs beim Gazakrieg.
Und kann man sagen, wo verlaufen denn da die Trennlinien?
Einerseits haben wir die rechtsextremen Minister im Kabinett, die sogar verlangen, die Kriegsführung noch weiter zu verschärfen. Dagegen sehen die Angehörigen der Geiseln die letzten Chancen schwinden, ihre Lieben lebend freizubekommen. Parallel dazu wird zwar über eine erneute Waffenruhe diskutiert, aber viele Israelis werfen Premier Netanyahu vor, aus politischen Gründen eigentlich null Interesse daran zu haben, die Kämpfe im Gazastreifen zu stoppen. In Tel Aviv hat Julio Segador diese Gegensätze nochmal genauer zusammengestellt.
Nach mehr als 18 Monaten Krieg ist Israel tief zerstritten. Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023, dieses schlimmste Massaker an Juden seit dem Ende des Holocaust, hat die israelische Gesellschaft nicht nur tief traumatisiert. Es spaltet die Menschen in dem kleinen Land, das womöglich die schwierigste Phase seit seiner Gründung vor 77 Jahren erlebt. Dies zeigt sich in der Politik, wo vor allem die rechtsextremen Kabinettsmitglieder unverhohlen fordern, den Krieg im Gazastreifen noch härter zu führen, die Hamas komplett zu besiegen und zu zerschlagen. Finanzminister Bezalel Smotrich ist einer dieser Hardliner im Kabinett, die Premier Netanyahu immer wieder unter Druck setzen. Obwohl es mir sehr schwer fiel, den letzten Geiseldeal zu akzeptieren, bin ich nur in der Regierung geblieben, damit wir in die Kampfhandlungen zurückkehren und dieses Mal richtig. Aber das ist leider nicht eingetreten. Wir müssen uns nun über den Gazastreifen hermachen, ihn einnehmen, ein Militärregime errichten und dem Plan von Trump, 1,5 Millionen Palästinenser aus dem Gazastreifen zu bringen, umsetzen. Maximalforderungen eines wichtigen Ministers in der israelischen Regierung, der damit das Ziel, die israelischen Geiseln über den Verhandlungsweg aus dem Gazastreifen frei zu bekommen, eigentlich aufgibt. Zum Ärger der Angehörigen der Geiseln. 59 Geiseln sind noch in der Hand der Hamas, 24 davon sollen noch am Leben sein. Darunter möglicherweise auch Alex Danzig. Er war am 7. Oktober im Kibbutz Neos von den Terroristen entführt worden. Sein Vater Matti Danzig macht der Regierung schwere Vorwürfe. Diese Regierung muss ihre Fassung wiedererlangen. Sie kann diese Situation nicht fortführen. Eine Situation, in der wir Soldaten in den Krieg schicken, um den Fortbestand der Regierung zu sichern. Dieser Krieg ist ein politischer Krieg, in dem wir sowohl unsere Geiseln als auch unsere Soldaten verlieren. Das ist moralisch nicht vertretbar.
Und auch unter den Palästinensern ist die Stimmungslage ja alles andere als eindeutig.
Ja, jetzt hat Palästinenserpräsident Abbas die Hamas aufgefordert, die verbliebenen israelischen Geiseln im Gazastreifen freizulassen. Wörtlich sagte Abbas bei einem Treffen in Ramallah, unser Volk zahlt den Preis, nicht Israel. Mit den Geiseln liefere die Hamas Israel lediglich einen Vorwand, um seine Verbrechen im Gazastreifen zu begehen, so Abbas.
Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen sind allein heute nach palästinensischen Angaben wieder mehr als 20 Menschen gestorben. 10 Tote wurden demzufolge nach der Bombardierung einer Schule in Gaza-Stadt geborgen. In dem Gebäude hätten vertriebene Familien Schutz gesucht, so berichteten es Mediziner.
Unverändert müssen wir aber auch darauf hinweisen, dass sich diese Angaben unabhängig schwer bis gar nicht überprüfen lassen. Damit sind wir dann wieder bei dem Zitat des kalifornischen Senators Johnson, der schon 1914 festgestellt haben soll, das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war 15 Uhr. Ich bin Milad Kupay, bei mir im Studio war Ulrike Ufer aus der Nachrichtenredaktion.
Danke fürs Zuhören.